Hi Käsi.
Hi Maus.
Oh, jetzt denken alle, wir sind ein Pärchen.
Ich hoffe, das haben die Leute jetzt in 10 Folgen gecheckt, dass wir Freunde sind.
Yes, alert, alert.
Hey, wir haben es geschafft. 10 Folgen in 10 Wochen.
Tipptopp, dann mache ich jetzt die Aufnahme zu Ende und dann haben wir es erledigt.
Dich hat es letzte Woche aufs Maul gelegt, wenn man das so sagen darf. Wie es dir geht.
Mir wurde reingefahren. Grüße gehen raus an Andi. Keine Sorge, ich mach dich nicht dafür verantwortlich. Aber ja, tatsächlich, ich hatte einen kleinen Radunfall auf dem Rennrad. Ich erzähle kurz davon.
Ja.
Und es ist auch
ein guter
Reminder.
Ich weiß tatsächlich auch noch nicht so viel darüber, deswegen.
Ja, stimmt, wir haben nicht geredet, ja. Das ist ein guter Reminder, kann man vorweg gleich nehmen. Helme sind so geil. Also Helme sind eine super Sache. Genau, also Rennradfahren, wir alle hatten jetzt schönes Wetter und dann gehen natürlich alle raus am Wochenende. Was sind wir gefahren? So 80 Kilometer Rennrad, schön bayerisches Voralpenland, offene, freie Straßen. Und der Unfall hat sich ereignet auf einer der unscheinbarsten Stellen der Strecke, die man sich vorstellen kann. Es war eine gerade, geteerte Strecke, kein Bergauf, kein Bergab, keine Kurve, weit und übersichtlich. Wir sind nebeneinander gefahren. Und ich war so einen halben Reifen weiter vorne auf der rechten Seite. Zu dritt waren wir und die zwei haben ein Gespräch geführt. Und irgendwie hat dann die Person in der Mitte so einen kleinen Schlenker rechts rüber zu mir gemacht. Normalerweise ist es so, wenn man sich berührt beim Rennradfahren, dann kommt man die Schulter an oder man kommt mit dem Lenker an und dann fängt man sich ja wieder, weil man hat einen Widerstand. Aber das Radfahren, jetzt mal so von der Physiologie, man schlägt ja dann, wenn man nach rechts gedrückt wird, automatisch nach links ein. So funktioniert der Radfahren. Also, und aber normalerweise habe ich dann was zum Anlehnen gehabt, da war aber nichts. Und bin dann über den Lenker, schwuppdiwupp, stellst du einfach vor, du fährst 30 und reißt den Lenker sofort nach links.
Aber du hast deine Hände benutzt und hast nicht mit dem Kiefer gebremst.
Das stimmt. Aber ich habe auch meinen Po benutzt zum Bremsen.
Ja, also, das sind mehr Puffer.
Resultat, ich habe aufgeschlagene Hände oben, zum Glück nicht innen. Ein paar Finger sind auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, was so die Kraft angeht. Dann habe ich eine schöne Pizza am Po, aber die ist überschaubar. Dann hatte ich so am nächsten Tag erst starke Kopfschmerzen. Also war wahrscheinlich so eine leichte Gehirnerschütterung mit dabei. Und dementsprechend sagt auch mein Helm, der hat einen guten Job gemacht, würde ich sagen.
Das heißt, du kaufst dir jetzt einen neuen.
Ich muss mir jetzt einen neuen Helm kaufen, genau, weil nach einem Umsturz nimmt man den nicht zweimal her. Also ohne Helm würde ich jetzt safe nicht hier sitzen. Garantiert nicht. Die vermeintliche andere Person hat zwei Pizzen und Ellbogen und auch Finger, die Fingerkappe irgendwie so ein bisschen. Also das sieht man so richtig, die ist so einmal, hups. Lustigerweise, ihr Fahrrad, komplett Tipptopp-Zustand, ist nix.
Eins sah ziemlich übel aus. Du hast mir ein Foto geschickt und ich dachte zuerst, oh Gott. Dazu brauche ich auf jeden Fall sofort eine Erklärung.
Bei mir ist der Schalthebel rechts abgebrochen, das Lenkerband halt komplett aufgefetzt. Ich hatte einen Seiten- und Höhenachter im vorderen Laufrad, hinten ganz leichten. Interessanterweise hat der Rahmen nicht einen Kratzer abbekommen. Mein Lenker, den habe ich mir sogar aus China mitgebracht, der ist mir eigentlich sehr wichtig, weil den gibt es nämlich hier nicht. Der funktioniert auch noch. Also ich habe das Lenkerband abgemacht, sieht so aus, als wäre da alles in Ordnung.
Ja, Leute, immer schön Lenkerband abmachen und Lenker checken, nachdem man gestürzt ist. Nicht wie ich dann 10 Monate nach dem Sturz beim Lenkerband wechseln, checken, dass der Lenker gebrochen ist.
Zum Glück machst du nicht so viele Zielsprints im Unterlenker.
Zum Glück fahre ich gar nicht so viel Fahrrad. Nee, ja. 3 Kreuze, dass das gut ging.
Nehmen wir mal mit. Helm, geil. Unfälle passieren in den unscheinbarsten Momenten.
Ja, kenne ich. Ist mir genauso ergangen.
Aber es war keine Katze im Weg bei uns.
Ja, mein Kiefersturz war auch ohne Katze. Wobei, stimmt, manchmal wünscht man sich ja danach, dass es so eine eindeutige Ursache gibt. Also als ich diesen Kieferbruchunfall hatte, da habe ich sehr lang danach überlegt, ob das kalkuliert, also ob das in meinen Händen lag, dieses Risiko. Also wie ich das in Zukunft vermeiden kann. Und sowas fällt einem natürlich viel leichter damit umzugehen, wenn es so eine klare Ursache gibt. Also wie wenn mir die Katze reinrennt oder wie wenn der jemand ins Rad fährt. Und für mich kam dieser schlimmere Sturz eigentlich ein bisschen aus dem Nichts. Und ich weiß für mich war das ein Risiko, das scheinbar dazugehört, dass es passieren kann. Also dass man so verkantet. Man kann einfach, es ist unrealistisch, 10 Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen und jede Sekunde komplett aufmerksam mit voller Körperspannung auf dem Fahrrad zu sitzen. Es gibt immer Phasen, wo man vielleicht rollt.
Absolut. Und ich weiß, dass sie den Podcast hören wird. Ich mache dir keinen Vorwurf. Ich sag's nochmal und noch fünfmal. Ich habe es dir auch damals schon gesagt. Aber genau, also es tut mir natürlich auch gut zu wissen, dass ich nicht, also das zu wissen, dass ich kann Rad fahren.
Ja, und das ist ein klarer Auslöser. Ja.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel nach dem Sturz dann immer so irrational Angst, dass der Reifen platzt oder sowas. Ich meine, sowas, was mir nie passiert ist und was nicht passiert, aber es ist einfach so eine irrationale Angst, weil dieser Sturz so aus dem Nichts kam. Und ich glaube, wenn es so eine klare Ursache gibt, so eine Ursachenzuschreibung von diesem Unfall, dann kann man danach viel einfacher, besser damit umgehen.
Weil wir immer so einen Psychologieansatz in einem Podcast haben, finde ich das auch ein schönes Beispiel. Ich bin kein Psychologe und beleihe, aber ich hatte damals einen relativ starken Snowboard-Sturz, als ich damals Snowboarden angefangen habe und habe dann danach bin nie wieder auf Snowboard gegangen. Ich glaube, das ist eben eine wichtige Sache jetzt bei diesem Fahrradsturz, wenn man sowas hat, relativ zügig wieder aufs Rad zu gehen, wenn man Bock hat. Also auch wenn man sagt, oh, ich habe irgendwie Schiss oder sonst irgendwas, aber ich glaube, man muss da gleich wieder rein. Da gibt es sicher eine psychologische Theorie dahinter.
Auf jeden Fall. So ein bisschen Expositionstherapie. Also was man in der Verhaltenstherapie auch viel macht. Das heißt, wenn man irgendwelche Ängste hat, seinem Körper quasi einfach zeigen, es ist nicht gefährlich, indem man es immer wieder tut und dann passiert hoffentlich wirklich nichts.
Am Ende fährst du nicht mehr Fahrrad, nur weil du einen kleinen Unfall hattest und deinen Kopf sagt, aber das riesig groß macht.
Ja, genau. Ich habe dann auch so ein bisschen versucht, als ich den schlimmeren Unfall hatte, das zu rationalisieren und habe dann mir Statistiken angeschaut, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass mir im Haushalt was passiert, dass ich die Treppe runterfalle oder dass mir im Straßenverkehr zu Fuß was passiert oder wie auch immer. Und das ist, auch wenn natürlich ein Unfallrisiko beim Fahrradfahren da ist, trotzdem vergleichsweise gering. Und manche Dinge hat man Gott sei Dank auch selbst in der Hand.
Und außerdem bei den Kilometern und Stunden, die wir auf dem Rad sitzen, ist das Verhältnis ziemlich wenig Unfall.
Ja, ich meine, das Gefährlichste ist immer noch der Straßenverkehr und die Autos.
Ja, genau.
Ja, gut, dass es dir aber, also dass du relativ glimpflich davon gekommen bist. Jetzt kannst du dein Fahrrad erstmal wieder aufbauen, denke ich.
Ja, Ersatzteile sind schon angekommen. Ja, dann achte, ich habe ja keinen Zentrierständer. Das heißt, ich habe den jetzt mit Kabelbindern und sonst was. Aber da ist schon so ein arger Achter drin. Vor allem den Höhenachter kriege ich nicht so richtig raus mit meinem zusammengezigeunerten Setup. Aber
ich gehe mal lieber zur Werkstatt anstatt Kabelbinder.
Ja, du machst ja quasi rechts und links, machst du so Kabelbinder dran, damit du halt den Abstand checkst. Ja, aber die eine Sache ist entweder ich kaufe mir jetzt einen Zentrierständer für 500 Euro.
Und kaufst du ein neues Laufrad.
Hättest du sogar China-Laufräder, die habe ich damals aus China bestellt.
Uiuiui, da bin ich nicht so. Das. Ja.
Ich wollte halt ein komplettes Custom-Rad haben und ich habe Laufräder bestellt, die halb so viel kosten wie, sag ich mal so, Roval. Die du fährst, das sind quasi die, meine sind sogar leichter.
Ja, ich bin da sehr
verwöhnt.
Nee, voreingenommen auch, weil ich einfach weiß, dass man sagt ja immer, die kommen aus der gleichen Fabrik und so weiter. Das mag vielleicht auch sein, aber die müssen nicht die gleichen Tests bestehen, die haben nicht die gleiche Zertifizierung. Und vor allem, wenn was passiert, kannst du niemand dafür verantwortlich machen.
Ja.
Während du hier.
Crash Replacement gibt es auch nicht.
Nee, und hier sind Sachen zertifiziert und getestet, die man so geläufig kaufen kann. Und die Standards sind da ganz anders. Deswegen.
Genau, das ist auch keine Empfehlung zum Kauf von den Produkten. Also ich habe nur meine persönliche Erfahrung, mein persönliches Ding ist da so anders. Im Vergleich zu anderen Menschen in diesem Podcast muss ich natürlich auch Produkte kaufen.
Ja, ich glaube, für mich wäre das ein zu... Ich würde dem einfach nicht vertrauen. Ja, vielleicht ist meine Herangehensweise da anders, auch wenn ich würde auch mir ein Fahrrad kaufen für 12.000 Euro.
Ja, ich lieb's halt, also ich lieb's halt den Individualismus dahinter, also quasi ein Laufrad zu haben, das keine Marke hat, wo man selbst bestimmt hat, wie was wo auszusehen hat, also wie die Maulweite, wie die Höhe ist, also das reizt mich dabei auch, aber keine Empfehlung bei Fahrsports.
Ich hätte einen Gesprächspartner, den wir dazu einladen sollten, aber ich glaube, der will nicht.
Warum? Wer? Stefan Hähnel?
Nein, mein Freund.
Der ist übrigens der designt Räder. Viele von euch sitzen wahrscheinlich auf dem Rad, das er designt hat.
Gut möglich. Ich leider nicht.
Und das darfst du nicht deinem Sponsor sagen.
Aber ich habe letzte Woche ein neues Fahrrad bestellt und das kann ich hoffentlich sehr bald fahren.
Ich weiß es.
Ja.
Soll ich sagen?
Ja.
Das Specialized Crux.
Ja, genau. Ich habe mir ein S-Works Crux bestellen dürfen. Da freue ich mich mega drauf und kann dann hoffentlich jetzt viel craveln, um mich aufs Tracker vorzubereiten. Ich war nämlich schon, ich meine, ich war viel Mountainbiken letztes Jahr auch, aber auf dem Gravelbike war ich tatsächlich schon länger nicht mehr. Deswegen brauche ich da bisschen Confidence-Training.
Das machen wir. Zwei. Wir hatten ja noch einen Trip geplant eigentlich, ne?
Ja, wir sollten auf jeden Fall mal graveln gehen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch ein ziemlich spannendes Projekt mit Rafa anstehen. Jetzt kommt es so influencermäßig, dass ich nicht darüber reden darf. Aber darfst ja, es geht auch um.
Wir können ja erzählen, was wir zwei machen. Und das ist ja sehr, eigentlich ziemlich das, was ihr macht.
Ja, ziemlich ähnlich. Also es ist wie quasi unstaged Photoshoot. Also es geht darum, Produkte, also eine Kampagne zu machen, aber eben nicht staged, sondern in wirklich Fahrradfahren, in einem echten Trip.
Genau, das machen wir ja basically auch für Janas Taschenhersteller. Also die haben auch gesagt, hey, mach mal nicht Fotos so high clean, sondern mach mal einen Trip und dann halt Fotos, wie man halt da täglich unterwegs ist. Also weil das ja macht ja auch Sinn.
Und für mich ist es auch mega cool. Also ich meine, diese Fotoshoots, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die machen schon auch Spaß, ist auch cool. Aber meistens, also oft läuft es so ab, dass man jemand scoutet, irgendeine besondere Location und dann fährt man da 40 Mal die gleichen 500 Meter hoch und runter, solange bis der Shot, den man oder den die Leute im Kopf hatten, bis der halt da ist. Und dann fährt man woanders hin und macht das dann an der nächsten Szenerie genauso. Und letztes Jahr habe ich die Rafa Privé-Kampagne in den Dolomiten mitmachen dürfen. Und da war schon zum ersten Mal so, dass wir echte Routen bekommen haben, also auch mit über 2000 Höhenmetern und so, coole Routen. Die haben wir dann morgens von Sonnenaufgang, bis die Autos da waren, gefahren. Und die Media Crew hat quasi, während wir Fahrradfahren waren, in der Gruppe das festgehalten. Und dann haben wir Siesta gemacht, solange bis die Autos wieder weg waren. Und haben dann am Abend Sonnenuntergang nochmal das Gleiche gemacht. Und dann kam da schon so, ja, zwischen 1500 und 3000 Höhenmeter am Tag zusammen. Und halt richtig Fahrradfahren, das war für mich mega cool, weil für mich ist es in meinem Alltag auch oft ein Trade-off zwischen, ich habe einen Vollzeitjob als Psychologin, ich habe mein eigenes Training, ich will meine Freunde sehen und dann sind natürlich solche Side-Jobs und die Sponsorverpflichtung auch noch da. Und wenn ich die dann wenigstens mit Training, also richtig Fahrradfahren kombinieren kann, ist ja best case. Deswegen finde ich das sehr viel besser und es macht mir auch mehr Spaß als so zu modeln.
Verstehe ich voll. Bei mir als Fotograf ist es natürlich sehr gemütlich, wenn man das Shooting so schön hinscheduled, sagt, ja, fahr da mal 40 Mal bergauf, bergab. Hast halt den Vorteil, dass du das Produkt einfach easy featuren kannst und halt mehr Fokus darauf legen kannst. Aber wenn es um mein Herzblut geht, dann mache ich das jetzt auch schon 10 Jahre und es ist mental unglaublich anstrengend, das nächste Fahrrad in Gelb, in Grün oder in Blau zu fotografieren. Und man wiederholt das Konzept die ganze Zeit. Das heißt, wenn es um mein persönliches Empfinden geht, finde ich das eben auch viel besser, wenn man das in the action machen kann. Und zum Thema so Authentizität und dass sich das halt auch echt anfühlt. Das kommt natürlich immer auf Brand und Anforderungen des Shootings drauf an. Wenn du halt wirklich nur, guck mal, wir müssen zeigen, wie die Schaltung schaltet, dann machst du das halt nicht in einem Real-Life-Setting, sondern aber wenn du ein Gefühl vermitteln willst, also im Marketing sagen willst, guck mal, das könntest du sein, wenn du dir die Tasche kaufst oder das Fahrrad. Macht das halt voll Sinn, das euch echt zu zeigen.
Ja, und ich finde auch so der Vibe, der zum Beispiel, wenn man sich die Fotos anschaut vom TCA, die sind ja zum Teil so ikonisch. Also man sieht Leute komplett verschwitzt, fertig, mit Schramm an den Beinen und so und irgendwelche, die Köpfe in Brunnen hängen. Dann ist das halt so das... Man sieht, was dahinter steckt, man sieht, dass da was passiert ist, man sieht die verwelkten Blumen am Lenker oder sowas und das ist natürlich all das, was sich auch in einem gestagten Shoot schlecht replizieren lässt oder zumindest nicht wirklich authentisch.
Genau, aber halt das Produkt schön darstellen.
Ja. Also das ist immer, ich hatte auch schon so zwischendrin Shoots, so, wo dann Leute Schweiß aus der Wasserflasche gesprayt haben oder sowas.
Hey, das war ich.
Ich will lieber echten Schweiß.
Wir zwei hatten auch mal ein Shooting, weißt du noch? Wir zwei wurden fotografiert, ich als Fotograf sogar.
Ah, ja, für Specialized, ja.
Specialized, das war auch wild. Unsere Outfits waren großartig. Ob die Bilder jemals ins Internet schaffen, weiß ich nicht.
Jetzt ist schon ein paar Jahre her. Jetzt haben wir genau das gemacht, was wir eigentlich nicht machen wollten, nämlich so einen Schwafel-Podcast.
Richtig, genau. Wir haben nämlich vorhin drüber geredet, wie Folge 10. So, wir haben ja jetzt quasi unser Soll erfüllt, das wir uns am Anfang hingesetzt haben. Und wir haben beide entschieden, dass wir keinen Slop generieren wollen. Also wir hätten gerne immer Inhalt oder Mehrwert in unseren Podcasts. Oder wenn uns wirklich was bewegt und nicht lololololo.
Genau, ich glaube, mein Ziel wäre für die Fortsetzung des Podcasts, dass wir uns wirklich Inhalte suchen, dazu recherchieren, Gesprächspartner suchen, wenn sie oder Partnerinnen, wenn sie dazu passen, dass wir kein Laber-Podcast sind, auch wenn die manchmal gut tun, sondern dass wir irgendwie einen Mehrwert schaffen. Und ich persönlich zum Beispiel habe sehr viel aus der Folge mit Eva und auch eigentlich aus den Folgen mit den Gästinnen vor allem gezogen, wo ich das Gefühl hatte, da ist auch über das, was es schon gibt, hinaus was entstanden während diesem Gespräch, was man nicht einfach recherchieren kann. Also ich konnte daraus auch, ich bin auf neue Gedanken gekommen in dem Gespräch und das fand ich auch das Beste eigentlich an diesem Podcast bisher. Das heißt, dass wir irgendwie in diesem Podcast auch schaffen, was Neues zu schaffen und nicht einfach nur zu replizieren und auch nicht einfach nur so zu schwafeln. Das ist mein Anspruch.
Und auch same, ich würde sagen, und das ist auch die meistgehörte Folge von, also nicht signifikant, es ist nicht so, dass da jetzt 1000 oder 2000 mehr Hörer drin sind. Die Folge mit Eva war tatsächlich am meisten gehört, aber wir reden da nur von 200 mehr oder so.
Genau, ich glaube, prinzipiell ist so die Statistik ist ziemlich konstant für jede Folge. So, danke.
Genau, wir können das ja auch sagen. Also wir haben im Schnitt 5000 pro Folge.
Genau.
Das ist so der Average eigentlich.
Und insgesamt wie viele Streams?
Das kann man angeblich laut der Statistik schwer sagen, aber 50.000.
Okay.
Also wenn es im Schnitt 10, aber das ist eben, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber angeblich ist es schwer bei Podcasts zu sagen, was sind tatsächlich Streams und nicht und sonst irgendwas. Interessant sind scheinbar eben auch nur, wenn es um Werbentreibende geht, die Downloads ist gleich gehört pro Folge.
Mhm.
Und das sind halt 5000 pro Folge im Schnitt.
Mhm. Ich habe gar keine Größenordnung dazu, ich sehe nur eure Kommentare unter den Folgen und wie viele Leute den Podcast auf Spotify bewerten. Das könnt ihr gerne weiter tun, weil wir haben uns entschieden, dass wir nicht aufhören, aber dass wir das Format ein bisschen ändern.
Also das heißt, was heißt ändern? Also wir entzerren halt unsere wöchentliche Zwangsarbeit.
Nein, es macht mega viel Spaß. Also ich will es gerne weitermachen, weil ich das Gefühl habe, das hat nicht nur Potenzial, sondern auch, dass es mir wirklich Spaß macht. Also ich finde die Gespräche cool. Ich habe auch durch die Recherchen, die ich betrieben habe und vor allem auch durch die Gespräche mit den Leuten, mit den Gästen, für mich einen Gewinn. Also ich finde es cool, deswegen würde ich gerne weitermachen.
Genau, aber halt nicht mehr mit diesem schnellen Rhythmus, sondern lieber mal eine Woche aussetzen, bevor wir sagen, ja, über was reden wir denn?
Also genau.
Der Mehrwert.
Genau. Und
auch
genau,
das
vielleicht
Gefühl.
Wird daraus eher so ein 2-Wochen-Rhythmus, vielleicht auch mal mehr oder mal weniger. Ich glaube auch, dass es im Sommer mit TCA und so in der Vorbereitung natürlich wieder mehr geben wird und danach wahrscheinlich auch mehr, aber währenddessen weiß ich nicht, ob wir einen Live-Podcast machen können vom Fahrrad auf dem TCA.
Ja, ich meine, da müssen die Leute halt mal ein bisschen die Ohren. Oder ich muss einfach mehr Postproduktion machen.
Postproduktion. Nimm das Mikro mit. Ich glaube, wir haben auch beide, also wir haben den Podcast ja für uns so bisher aufgeteilt, dass ich die Social Media, die Reichweite und dieses Gespräch mache und du machst alles Technische auch noch, was daran hängt, also wie Schneiden, Tonqualität und so weiter. Dafür hast du manchmal ziemlich viel Zeit aufgebracht. Und wir haben uns gutes Equipment gekauft und ich finde, das hört man auch. Also ein paar Folgen habe ich mir dann auch selber mal angehört, um ein Gefühl zu kriegen, wie wir das so machen. Und eine Folge hast du meine Ams nicht rausgeschnitten, die scheinbar ziemlich oft sind. Und den Leuten ist überhaupt nicht aufgefallen, niemand hat irgendwas gesagt.
Ja, also sag mal, die ersten 3 Folgen habe ich schon ganz schön viel geedited, weil mich nerven immer so Podcasts. Ich habe nicht viel Podcasts gehört, aber mich nervt es, wenn so viel Pause und so viel Ams und so viel drin ist. Also mein persönlicher Anspruch war da, schon ein hochwertiges Produkt abzuliefern. Und dann ist mir aufgefallen, also ich habe mich viel krasser geschnitten als dich, was Inhalt angeht. Also die Zusammenhänge, dass ich meine persönlichen Zusammenhänge besser darstelle, weil ich springe unglaublich schnell von A nach B, hat wahrscheinlich auch was mit meiner Diagnose zu tun. Und bei dir, du hast viel guten Inhalt, man kann dir gut folgen. Aber wahrscheinlich fällt das auch nur mir auf.
Ja, wahrscheinlich, wenn man auch einmal drauf achtet, dann hört man das ständig.
Und es ist so funny, weil bei all unseren Gästen und Gästinnen ist mir das auch aufgefallen, du erkennst dann ein Gesprächsmuster. Und das war immer sehr interessant im Edit. Das stellst du auch erst dann fest, wie redet jemand?
Mhm.
Also was sind seine Pausenwörter? Wie springt der rum? Ist der sehr fokussiert? Redet der so und so? Das fand ich eigentlich immer ziemlich interessant.
Mhm. Spannend, ja. Auf jeden Fall hast du eine Folge weniger editiert, um zu schauen, was passiert.
Wir sagen nicht, welches ist.
Nee, ihr müsst es rausfinden.
Auch interessant, ist vielleicht nerdige Ecke, aber natürlich habe ich eine sehr tiefe Stimme, weil ich logischerweise auch ein Mann bin. Und du relativ hoch und dann, ach, ist eigentlich, ach, ist viel zu nerdig. Genau, ich habe dann auch sogar Clemens angehauen. Das ist der, das Sounddesign bei Three Peaks gemacht hat und der macht sehr gute Arbeit. Der macht auch Kinofilme, vertont die und sowas. Und habe dem auch mal zwei Spuren von uns geschickt und dann hat er die mal hübsch gemacht. Und was für mich eine coole Erfahrung war, weil ich da auch relativ viel gelernt habe, was Tonpostproduktion angeht. So alles mit De-Esser und Rumbles und was weiß ich und irgendwelche bestimmten Frequenzen rausmachen.
Cool.
Ja, dennoch, genau, es ist doch trotzdem Arbeit, so einen Podcast zu schneiden, hochzuladen, die Social-Media-Dinger rauszudödeln.
Wenn wir inhaltlich so zurückschauen, ich habe gerade das Konzept aufgemacht, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, dann haben wir eigentlich ziemlich viel genauso umgesetzt. Also wir haben über, wie fährt man ein Ultra, also über so den Einstieg gesprochen, eigentlich aus psychologischer Sicht und dann auch aus gear-technischer Sicht. Wir haben über Schlaf und Regeln, Recovery gesprochen. Hatten wir die Folge zu ADS, ADHS mit Eva, die für mich, daraus konnte ich mega viel mitnehmen, obwohl, also Dinge, die gar nicht so mit der ADS, ADHS-Diagnose zu tun haben, sondern Dinge wie Umgang mit Problemen, auch im Ultra, vielleicht sogar im Leben. Also Dinge, die weit über diese psychopathologische Sache hinausgehen und das fand ich sehr, sehr spannend. Und einige Leute aus meinem Umfeld haben auch gesagt, dass sie bei diesen TikTok-Diagnosen öfter das Gefühl hatten, das spricht sie an und dass sie bestimmt so eine Diagnose hätten und sich dann aber am Ende der Episode recht sicher waren, dass sie das nicht haben. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Beitrag hoffentlich liefern können, um so zu reflektieren und um das ein bisschen einzuordnen.
Ja, das genau. Also ich kann da vielleicht auch noch einen kurzen Follow-up machen, denn bei mir hat sich da natürlich da auch ein bisschen was, also tatsächlich hat die Folge einiges ausgelöst, so ohne dass, das war ja keine Therapiestunde, aber genau. Also einmal, weil ich immer gesagt habe, ich habe ADS und nicht ADHS, das auch in meiner Diagnose steht und gestern war ich zufälligerweise bei einem Psychiater, also nochmal die Unterscheidung. Es gibt Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiater. Und Psychiater sind die mit dem Doktor.
Ich habe auch einen Doktor, aber die haben Medizin studiert.
Du hast einen anderen Doktor, ne?
Ich habe einen PhD-Doktor, der aber in Deutschland äquivalent ist. Also auch einen medizinischen Doktor, kann noch einen PhD machen.
Aber nicht als Psychiater, oder wie? Doch, nee.
Ja, ein Psychiater hat eben eine Fachausbildung in der Psychologie, hat aber Medizin studiert.
Der Psychiater, auf jeden Fall, ist auch der geht auch gern so biochemisch ran und macht gern medikamentöse Sachen und ist mehr so Neuro, anstatt Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie zu machen.
Genau, er oder sie kann Medikamente verschreiben, ja.
Genau, hat er auch gemacht gestern. trotzdem mal ganz kurz, genau, das möchte ich einmal noch ganz kurz sagen, weil er mir das auch gesagt hat, nach DSM-5 oder ICD-11 stellt man keine unterschiedliche Diagnose mehr bei Erwachsenen zwischen ADHS und ADS, da sich das ADH, also das Hyperaktive, im Erwachsenenalter eben verändert von Kind springt rum und ist unruhig und kann sich gar nicht mehr halten zu innerer Unruhe, schlechte Organisation, was hat er noch geschrieben? Impulsivität, motorische Unruhe, Rededrang, Organisationsprobleme, emotionale Impulsivität, Gedankensprünge, genau. Deswegen unterscheiden wir da nicht mehr.
Mhm.
Ich hatte in meiner Diagnose trotzdem eine ADS-Diagnose, aber neue Erkenntnisse scheinbar.
Mhm.
So, genau. Und ich war da gestern auch und habe tatsächlich hat die Folge 5 mit Eva wieder ein bisschen mehr Leidensdruck ausgelöst, weil man wieder ein bisschen mehr in dieses Thema reingerutscht ist. Und da auch nochmal ganz kurz, keiner wünscht sich ADS, das ist kein Kuchenessen. Ich hätte dann danach eben gesagt, okay, ich möchte keine Verhaltenstherapie mehr machen, insbesondere auch mit Eva nicht, also weil ich würde da quasi beim grundsätzlichen Problem ansetzen. Und wenn du dich psychoedukierst und selber schaust, was brauchst du, dann kommst du immer auf den Punkt, dass eine Medikation bei ADS krass Sinn macht. Weil es sind einfach biochemische Prozesse im Gehirn, die kannst du nur bedingt hinleiten, aber wenn du die Ursache des Problems angehen willst, musst du da halt ran.
Beziehungsweise den Umgang damit zu finden und zu lernen, dafür ist auf jeden Fall die Therapie bestimmt gut. Wahrscheinlich sollte beides irgendwie Hand in Hand gehen, ja.
Genau, hat sich aber gezeigt, dass die Effektivität maximal gesteigert wird, wenn du es quasi auch medikamentös machst.
Also du probierst es jetzt aus?
Ja, genau. Aber jetzt ganz kurz der Gag. Alle denken immer, okay, jetzt geht's los mit dem Methylamphetat, also Ritalin oder Elvanse. Das sind so diese zwei Hauptpräparate, die man so kennt, die sehr stark auch missbraucht werden. Da haben wir auch schon drüber geredet. Also Medizinstudenten ballern sich das oder Jura und dann pauken
die.
Im
Ultra wäre es auch gut. Weil die genau. Eben ein bisschen aufputschend sind. Also man kann länger wach bleiben mit Ritalin, glaube ich. Man kann, man spürt Schmerzen und Leiden und sowas später. Man kann sich eben besser auf die Sache im Hier und Jetzt, also auf diese Ziele fokussieren. Also ich glaube, im Ultra wäre es auf jeden Fall Doping.
Es zählt als Doping, genau. Es zählt im Sport auch als Doping.
Ja.
Und es ist auch ein BTM, Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, das kannst du jetzt auch nicht einfach über die Grenzen mitnehmen und sowas. Du brauchst immer eine Bescheinigung dabei und sonst irgendwas. Also das ist eigentlich schon Zeug. So.
Hast du schon genommen?
Nee, er hat mir das nicht verschrieben. Aber auch bewusst, wir haben uns dafür entschieden. Also wir haben, also einmal ganz kurz, ich habe dann nach dieser Folge mit Eva 15 Psychiater angeschrieben, gesetzliche, wovon ich 11 Absagen bekommen habe, dass die keine neuen Patienten aufnehmen können und die restlichen haben sich gar nicht zurückgemeldet. Das heißt, auf dem gesetzlichen Weg, forget it. Dann den 16., den ich angeschrieben habe, war ein Privater und der hat gesagt, ja, in 4 Wochen kannst du kommen. Hm. Also das ist schon mal einmal kurz die traurige Misere. Stellt euch vor, ihr habt ADS und ihr habt eine Sache, ihr habt einen Leidensdruck und kommt einfach gar nicht voran, es sei denn, ihr gebt jetzt 300 Euro selber aus für einen Termin. Das macht mir jetzt auch nicht. Oh, ADS ist so lustig, habe ich auch. So, genau. Und der hat mir auch gesagt, naja, was wünschen, was erhoffen sie sich halt von dem Termin? Und nicht so, naja, ich will halt irgendwie mittlerweile habe ich halt Bock auf medikamentöse Behandlung, um das Thema in den Griff zu kriegen. Er hat dann relativ schnell auch, ist in die Richtung gegangen, naja, viele kommen halt und sagen halt eigentlich straight, sie wollen das verschrieben haben, also eben Methylamphetat. Und ich habe gesagt so, ja, nee, ich bin schon hier, weil du bist der Boss, also du musst mir halt sagen, was richtig oder was falsch ist. Und er hat dann auch gesagt, in deinem Fall würde ich das gar nicht machen, sondern ein anderes Mittel nehmen. Ich kann den Namen sagen, warte. Bupropion. Das ist kein Methylamphetat, sondern das ist tatsächlich ein Antidepressivum, aber kein SSRI, was die meisten kennen. Das wäre dann so Escitalopram oder Sertralin, die quasi, jetzt, ich bin kein Arzt.
Ich kenne mich damit auch nicht aus.
Den Shit, den ich jetzt habe, der geht aufs Dopamin und nicht aufs das andere.
Mhm, das heißt, das Dopaminsystem ist doch bei ADS auch gestört.
Richtig. Und das ist eben eines der Antidepressivums, die sehr gerne dazu verwendet werden, wenn man eine Depression hat, dass man, bevor man mit Methylamphetat anfängt, damit die Depression einfängt, weil dann, wenn man sagt, okay, das reicht nicht, man müsste da jetzt noch mit einem ADHS-Medikament ran, also Methylamphetat, der Weg geebnet ist. Also was diese Tabletten, wenn man es jetzt pauschal runtersagt, machen, ist den Antrieb steigern, man schneller ins Handeln kommt, was beim ADHS ja immer ein Riesenproblem ist. Aber es ist eben jetzt kein ADHS-Medikament. Mhm. Das heißt eben auch kein Doping, wenn ich mal ein Rennen fahre. Und ich, baller mir keinen.
Auch gut.
Genau.
Okay, ich bin gespannt, wie dann dein Ansatz oder deine Reise damit weitergeht.
Im Vergleich zum Methylamphetat muss man das auch einschleichen. Methylamphetat, also Elvanse oder so nimmst du und dann hast du die Wirkung am Tag und dann ist die abends wieder weg. Und das ist wieder so ein Medikament, das musst du über, man sagt so nach 4 Wochen sind die ersten oder wirkt es so zum ersten Mal und man merkt das am besten nicht, dass es wirkt. Also es passiert einfach. Mhm. So, man erhöht einfach nur die Dopamin, weiß ich, und Andro irgendwas.
Crazy. Klingt genau. Auch ein bisschen gruselig für mich.
Das ist auch der Punkt, warum ich das hier jetzt ganz gerne ansprechen würde, weil als ich damit noch keinen Kontakt hatte mit diesen ganzen Medikamenten und dieser ganzen, es ist auch so ein Stigmata. Der Psychiater, oh, der Typ ist verrückt oder antidepressiv rum, oh, dem muss ja richtig scheiße gehen, der will sich umbringen. Das sind immer so diese Stigmata, die da so drin stecken.
Ja, und halt auch Schubladen. Also ich glaube, Mensch neigt zur kognitiven Effizienz. Das heißt, so wenig kognitive Mühe wie möglich. Und das machen Schubladen und Stereotype sehr einfach. Das ist der schnelle Weg. Leider ist es nicht der richtige oft.
Genau, deswegen auch die Transparenz hier. Ich denke, ich bin kein, wie man es sozialmäßig sagt, Psycho, der, was weiß ich, so und so ist, sondern genau, das ist jetzt nichts. Ich glaube, es ist auch viel mehr. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum alle Psychiater keine Termine haben. Es kann ja nicht sein, dass alle Menschen verrückt sind und eigentlich in die Klapse müssen, so wie man es sich erdenken würde, wenn kein Psychiater nie einen Termin hat, dann wäre ja die ganze Welt.
Es gibt auch so einen interessanten Effekt übrigens, dass ich habe da auch weil wir so viel über diese psychopathologischen Dinge reden, es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass in einer Schulklasse bei Teenagern wurde in einer Klasse eben diese Psychoedukation betrieben. Das heißt, die Teenager und Teenagerinnen wurden aufgeklärt über alle möglichen psychopathologischen Dinge, die es eben gibt, sowas wie ADS, Depression und so weiter, also häufige Dinge, die auftreten können, um auch so ein bisschen eine Erklärung zu haben, wie man sich vielleicht fühlt. Und interessanterweise hat aber die Klasse mit der Psychoedukation mehr Symptome entwickelt, war häufiger in Behandlung als die andere Klasse. Das heißt, es kann auch sein, dass man, je mehr man sich damit beschäftigt, vielleicht ist es gut, dann dafür einen Namen zu haben. Man weiß nicht, ob die Schülerinnen in der anderen Klasse tatsächlich, ob es denen besser ging. Wenn man nämlich rein nach dem Wohlbefinden fragt, dann ging es denen tatsächlich besser, die sich nicht so viel damit beschäftigt haben, versus die, die sich sehr viel damit beschäftigt haben. Das heißt, man kann da auch in ein Rabbit Hole tauchen, was sehr kontraintuitiv ist. Ja.
Da möchte ich jetzt aber kurz meinen persönlichen Erfahrungswert mit einbringen. Ich gehe voll mit, was du sagst. Und die Studie macht auch in meinem Kopf absolut Sinn. Was ich aber jetzt festgestellt habe, von den letzten 5 Jahren habe ich mich damit auseinandergesetzt oder angefangen, damit auseinanderzusetzen. Und ich hatte vor diesen 5 Jahren einen Leidensdruck, während diesen 5 Jahren einen Leidensdruck. Und ich hatte eben auch diese Phase, wo ich zu Eva gesagt habe, hey, wir machen jetzt keine Therapie mehr, weil ich habe das Gefühl, wir reden uns da im Kreis und ich weiß, umso mehr ich weiß, umso schlechter geht's mir. Mhm. Also, und in diesem halben Jahr, wo ich mich nicht mehr damit befasst habe, ging es halt einfach nur schlechter. Mhm. Und ich finde, ein wichtiger Satz ist, Psychotherapie macht das nicht weg, sondern es macht nur, das Wissen, das du hältst, macht nur den Leidensdruck ertragbarer oder leichter damit umzugehen zu können.
Ist ja auch nicht so, dass du zu einer Psychotherapie gehst und da dein Auto wie in der Werkstatt abstellst und dann holst du es gesund, also repariert wieder ab, sondern
richtig.
Du musst schon selbst das Werkzeug in die Hand nehmen.
Ich sehe das auch ganz ehrlich so, manche Menschen haben halt extremen Heuschnupfen oder haben eine Sehschwäche von XY, habe ich alles nicht. Dafür bin ich aber das. Also es ist immer so ein Gleichgewicht. Ja? Manche Menschen haben halt einfach eine körperliche Einschränkung und manche haben die halt im Kopf. Und das ist auch fein so. Ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie, man kommt ja immer leicht immer so, dass oh, ich bin benachteiligt im Vergleich zu allen anderen, weil ich habe ein psychisches Problem und andere nicht. Ja, aber andere haben halt auch, keine Ahnung, sind ohne Beine auf die Welt gekommen. So, deswegen.
Ja, jeder irgendwie sein Päckchen und dann auch seinen Umgang damit.
Aber das als Follow-up, das, was alle, die da interessiert dran waren, ich habe mich jetzt nicht den Scheiß verschreiben lassen, wo alle denken, ja, oh, jetzt geht's ab, sondern ich mache die
jetzt
konservative.
Jetzt gewinnt der alle Ultras.
Genau. Ich habe mir eben auch gesagt, ey, ich habe Bock auf nachhaltige Ergebnisse, ja. Brauche keine Sofortlösung, ich hätte gerne, dass es halt langfristig irgendwie geiler wird.
Zwischendurch dachte ich aber mal, du brichst den Podcast ab.
Ja, da können wir auch gleich beim ADS-Thema bleiben. So, ich habe den halt bis Folge 5 war das ungefähr. Da waren die Reize vorhanden. Und ich so, boah, geil, Podcast machen hier und da und mich reingefuchst und da schneiden auch mega Spaß gemacht. Habe Podcast aufgenommen, hingesetzt, geschnitten und dann irgendwie Essen vergessen und weiß ich nicht, Vollgas. Und dann habe ich es aber auch wieder gesehen, ne? Und dann, ich hatte so 7, 6, 7, 8 eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Danke, dass du dran geblieben bist.
Ja, danke dir, Jana, dass du mich aber auch immer ganz gerne die Verantwortung nimmst. Da schätze ich auch unsere Freundschaft, dass ich dass wir da so grundverschieden sind, aber trotzdem irgendwie, ja, man kann das schon sagen, auch voneinander profitieren, oder?
Ja, weil ich habe schon so ein bisschen Druck gemacht. Ich habe so gesagt, hey, wir haben gesagt, 10 Folgen in 10 Wochen, wir müssen es diese Woche noch raushauen. Es war schon nicht Dienstag und Mittwoch, jetzt müssen wir es unbedingt diese Woche noch hochladen und so.
Ja, und es war auch ein guter Antrieb. Also deine, aber hauptsächlich einfach, weil ich quasi dich nicht enttäuschen will, wollte, das war schon ein guter Antrieb.
Zuckerbrot und Peitsche.
Zuckerbrot und Peitsche.
Wir haben noch 1-2 Themen am Anfang geteasert, die wir nicht so, also ganz viele Sachen haben wir tatsächlich so umgesetzt, manche Sachen nicht so richtig. Zum Beispiel würde ich eigentlich gern in Zukunft noch eine Folge planen, wo wir mehr den Trailrunning-Hype auf die Ultracycling-Szene übertragen oder diskutieren. Hab auch schon mit 1-2 Leuten darüber gesprochen. Leute vom Trailrunning-Magazin zum Beispiel wären interessiert an einer gemeinsamen Folge. Vielleicht können wir auch mit 1-2 AthletInnen sprechen. Das wäre, denke ich, ganz cool.
Kimi Schreiber und Ida, die machen ja auch einen Podcast.
Ich habe mal den Podcast von Kimi und Ida angehört, weil ich dachte, es ist so ein bisschen ähnliches Format. Also die reden über das Trailrunning und über ihren Alltag da. Ab und zu auch mehr inhaltliche Themen. Der funktioniert ganz gut und ich konnte den beiden auch echt gut zuhören. Mir hat Spaß gemacht. Ja, vielleicht könnten wir auch die mal einladen oder eine davon.
Wir haben ein bisschen du weißt schon, was ich sagen will, philosophischer rangehen wollen. Christoph Zehetleitner, der Willpower-Macher und der auch beim Three Peaks in Between in den Hintergrund leicht involviert war, der hat ja auch so einen kleinen Podcast, den nennt das Sprachnachricht, wo er so ganz persönlich einfach über seine aktuellen Dinge, die ihn beschäftigen, spricht. Aber der ist ja deep in der Ultraszene. Da könnten wir auch mal nochmal einen anderen Hintergrund reinschauen.
Dann habe ich natürlich, also wir haben super viel Feedback bekommen. Danke dafür. Ich würde sagen, 98% davon war sehr positiv. Und
Schere.
Darüber haben wir uns sehr gefreut. Dann kamen immer mal wieder auch inhaltliche Fragen. Zum Beispiel, ob wir mal eine Folge über Versicherungen machen können. Fühle ich nicht so. Ist ein bisschen zu trocken. Wenn uns eine Versicherung sponsern will, dann machen wir das vielleicht.
Oh ja, viel Geld bitte.
Nee, aber ich glaube, das ist was, wo man relativ einfach Infos online findet, hoffe ich. Zum Beispiel über den österreichischen Radsportverband oder den deutschen. Oder ihr schreibt einfach mal eine Versicherung an und macht euch dann einen Termin. Das, so habe ich das gemacht mit einem persönlichen Berater und habe dann halt eine Unfallversicherung, die meine Rennen covert, da abgeschlossen.
Hast du?
Ja, seit ich, also Gott sei Dank hatte ich schon eine Unfallversicherung, als mein Kieferbruch passiert ist, aber ich habe sehr krass davon profitiert.
Gab's Cash oder was?
Nie wieder ohne sein. Ja, ich finde, es ist schon, war schon cool, dass ich mir halt, ich konnte mir noch im Krankenhaus ein neues Fahrrad bestellen. Ich habe halt, bis heute ist mein Kiefer nicht derselbe, also ich spüre das jeden Tag noch immer. Ich habe Narben im Mund von meinem Eckzahn bis zu meiner linken Backe im Mund. Ich spüre dich sehr und ich fand schon cool, dass es, ja, dass ich dafür alles machen konnte, dass es besser wird. Also ich konnte so eine Laser-Narbentherapie machen, Physiotherapie für den Mund und das alles wurde bezahlt. Und das hat mir schon, hat mir sehr geholfen, da halt alles zu geben, sodass es besser wird.
Eine klassische Unfallversicherung?
Genau, ja.
Das, willst du sagen, was das so ungefähr kostet im Monat?
Ah, die ich jetzt gerade habe, ist nicht so billig. Ich glaube, ich zahle im Jahr schon so 500-600 Euro.
Ah,
also im Jahr. Aber dafür sind halt auch diese Rennteilnahmen international abgedeckt und so weiter. Es macht noch einen Unterschied, ob man Rennen fährt oder nicht.
Ja.
Wenn man keine fährt, ist es sehr viel billiger. Aber nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, ist es mir das auf jeden Fall wert. Also falls ich jemals wieder einen Unfall habe, ich will in die Reha alles stecken können, um danach wieder richtig gesund zu sein.
Verstehe ich voll. Jetzt reden wir doch über Versicherungen.
Ja.
Bei mir als Selbstständiger ist es mich ziemlich schwierig, eine Unfallversicherung abzuschließen, denn die wollen ja wissen, was dein Berufsbild ist und was du machst. Und sobald die mitbekommen, wie meine Arbeit aussieht, da steigen die Beiträge ins Unermessliche und deswegen habe ich keine. Und deswegen war das jetzt auch bei dem Unfall so ein Thema, als ich dann am Boden lag und so meinen Körper angefangen habe zu bewegen, habe ich so, boah, bitte kein Bruch. Weil Anfang des Jahres, wo meine Arbeitssaison auch wieder losgeht, dann ein Schlüsselbein zu haben, kostet mich halt ein paar tausend Euro.
Mhm, krass.
Deswegen sollte ich am besten immer mit Ritterrüstung Fahrrad fahren.
Ja, auch so eine Hubschrauberbergung ist übrigens gar nicht so billig. Also die Krankenkasse zahlt nur so einen Mini-Anteil davon.
Tatsächlich?
Ja, also bei dem Kieferbruchunfall kam der Hubschrauber und es hat 3.500 Euro gekostet vom Sellrheintal in die Klinik in Innsbruck, also in Innsbruck, es waren 20 Minuten, nicht mal. Und es hat 3.500 Euro gekostet und die Krankenkasse hätte irgendwie 1.200 davon bezahlt.
Oh.
Ja.
Naja gut, ich meine, immer noch besser als zu sterben, aber trotzdem.
Auf jeden Fall, ich meine, was bleibt dir da für eine, also bleibt ja keine Wahl.
Aber das hat den komplette Unfallversicherung übernommen.
Ja.
Ja, schon geil.
Ja, also ich meine, Versicherungen funktionieren halt so, dass wenn nichts passiert, was man ja hofft, dass es sich dann natürlich nicht lohnt, aber im Fall der Fälle ist es schon, ja, für viele Rennveranstaltungen ist es sogar ja auch Pflicht, dass man so eine Versicherung hat oder nachweisen kann.
Ja.
Ja. Es gibt vom Österreich, also ich sag's jetzt ganz kurz, vom österreichischen Radsportverband gibt's so eine Bikecard, die kann man sich abschließen. Das sind dann nicht alle möglichen Unfälle, sondern nur Dinge, die eben mit dem Fahrrad passieren. Auch Rennteilnahmen international versichert und es kostet irgendwie 140 Euro im Jahr. Also ich finde, es ist total fair. Man muss sich natürlich die Versicherungsbedingungen da genau anschauen, ob es genau so viel oder wie, was das alles abdeckt, ob das einem gerecht wird. Aber das ist eine, finde ich, faire Lösung, wenn man vor allem Rad fährt. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland sowas Ähnliches gibt.
So, okay. Aber das ist das Versicherungsthema
abgeschlossen. Ja, nachdem wir nicht drüber reden wollten. Ja, also ich schätze aber diese inhaltlichen Fragen von Leuten eigentlich und ich schreibe da auch allen zurück. Gibt manche Sachen, wo man dann tatsächlich vielleicht eine Folge drüber machen kann, manche, die man vielleicht anschneidet, so wie jetzt.
Ich habe noch vielleicht ein Bedürfnis, das einmal noch kurz loszuwerden, weil es fällt wahrscheinlich keiner Sau auf, aber mir persönlich, ich habe mich in den letzten, ich glaube fast auch jetzt 8 Wochen auch von Social Media verabschiedet, also beziehungsweise bin nicht mehr auf den Plattformen. Hat auch so ein bisschen den Grund, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, das ganze Radthema wird ganz schön groß und hat in mir so ein bisschen so ein, jetzt wird es mir aber zu viel. In den letzten 4 Jahren, und das muss ich kurz vorwegnehmen, es ist mega schön, dass so viele Leute so viel Spaß daran finden und dass das so floriert und dass jeder da irgendwo seinen Platz findet und Leute begeistert Rad fahren. Aber mein persönliches Empfinden war so, das ist mir jetzt too much. Jeder macht jetzt einen YouTube-Account, wo er seine Reise vom München zum Gardasee filmt und daraus einen Dreiteiler-Film macht.
Wir machen einen Podcast.
Von gewissen Rennen gibt es mittlerweile Fernsehproduktionen von Ultra Races.
Wir haben auch eine gemacht.
Genau, deswegen sage ich ja, ich mache da keinen verantwortlich, weil ich bin ja Teil des Problems. Und mein persönliches Empfinden hat einfach ausgelöst, okay, mir wird der Trubel zu viel. Zum Beispiel, ich bin jetzt für gewisse Rennen angemeldet, wo ich mittlerweile so viel Trubel und ringsherum und der fährt jetzt im PNS Racing Team und Rose Racing Circle und was es alles gibt. Alles cool, aber der Vibe für mich war immer so, hey, es ist so ein bisschen Underdog, jeder ist so ein bisschen, keiner ist wichtig, keiner war irgendwie wichtig, sondern irgendwie das Machen war irgendwie das Ding. Mhm. Und jetzt gibt's diese Wichtigkeit, diese, wer fährt mit wem, wer hat was, wer macht welchen Dingsbums, Team hier und das und da. Und mir wird das zu viel. Da musste ich mich jetzt in den letzten Wochen echt distanzieren von. Deswegen kam auch so ein bisschen der Unmut dem Podcast gegenüber. Hab mich auch noch nicht so richtig gepolt, wo ich damit hingehen will. Ich habe mich da immer gefragt, okay, ist es wieder das ADS-Ding? Ich brauche ein neues Hobby und muss da wieder reinsteigen. Allerdings hat sich halt meine Karriere und mein berufliches Leben schon sehr an dieser Fahrradindustrie jetzt ausgerichtet. Deswegen ist es auch so ein emotional belastender Zwiespalt, den ich da jetzt habe.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich geht es irgendwie so, ich meine, ich erlebe das ja genauso, wie du sagst, also dass sich diese ganze Ultraszene krass verändert. Und in erster Linie, wie du, freue ich mich, dass immer mehr Leute Fahrrad fahren und auch Leute lange Fahrrad fahren und den Zugang dazu finden, dass der Zugang auch leichter ist als noch vor 5, 6 Jahren nur. Auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, dass es auch negative Aspekte hat oder dass einem das ein bisschen too much wird. Aber irgendwie muss ich ehrlich sagen, mir ist es völlig egal. Ich will einfach nur lang Fahrrad fahren. Mir macht meine Sache daran mega viel Spaß und mir ist total egal, was alle anderen machen.
Finde ich krass beneidenswert, finde ich auch gut und finde ich auch super, dass das für dich so ist. Und ja, ich würde es einfach eiskalt in diese ADS-Geschichte mit reinschieben. Also ich muss die ganze Zeit irgendwas Neues machen. So. Mhm. Aber was ultra belastend ist, auch beim ADS, ist Kontinuität, Konstante zu halten. Also quasi, es ist ja auch nicht leicht, Beziehungen zu führen, weil man ist halt von irgendwas immer gelangweilt. So. Also die Herausforderung ist halt auch, an einer Sache dran zu bleiben. So ein langweiliges Training ist ja der Tod für ADS. So. Sein Leben lang Ultra-Races zu fahren, das kann ich mir im Kopf einfach überhaupt nicht vorstellen.
Wie beim, also nach außen sieht es vielleicht auch immer so aus, als würde in meinem Leben ständig super viel passieren, als wäre ich immer unterwegs und so. Ich meine, ich bin auch tatsächlich viel unterwegs. Aber eigentlich sieht jede Woche schon noch ziemlich gleich aus, also ziemlich ähnlich. Ich gehe unter der Woche arbeiten, unterrichte meine Seminare hier an der Uni. Ich jongliere zwischen 8 Stunden arbeiten am Tag, davor oder danach oder zwischendurch aufs Fahrrad zu gehen. Wenn ich halt mittags 2 Stunden Fahrrad fahren gehe, ist es cool. Heißt aber auch, dass ich dann am Abend doch bis 21 Uhr wieder am Schreibtisch sitze. Das heißt, da bin ich einfach mega eingebunden. In der Mittagspause gehe ich schnell zum Krafttraining. Also ich mache auch nicht Mittagspause und gehe irgendwie essen oder so, sondern das ist dann so, dass ich ins Krafttraining gehe und danach meinen, was weiß ich, was ich mir vorbereitet habe, am Schreibtisch esse. Und am Wochenende schaue ich, dass ich Zeit mit meinem Freund verbringe und da fahren wir halt lange Fahrrad oder machen lange Skitouren und so. Das ist meistens mit Reisen verbunden wegen der Fernbeziehung und dann am Montag fängt alles wieder von neuem an. Also das heißt, diese Kontinuität, die aber für mich gut funktioniert, weil ich in allem vorwärts komme, also ich komme bei der Arbeit gut voran, ich merke jetzt zurzeit wieder, dass ich richtig fit werde, ich kann wieder gute Wattwerte treten und so, ich habe trotzdem die Quality Time, zum Beispiel heute Morgen um 6 war ich mit einer Freundin laufen, wir haben so einen Schuh fix, wir gehen immer priorschieren.
Mit der Jana?
Ja.
Jana und Jana. Die andere Jana ist auch übrigens sehr fit.
Ja, die ist auch ein Multitalent in all kind of sports. Also
ja, die ist cool.
Ist krass, ja. Auf jeden Fall haben wir, aber weil sie führt ein ziemlich ähnliches Leben, wir treffen uns halt einmal in der Woche morgens um 6 oder 6.30 Uhr und machen zusammen Sport, gehen Cappuccino trinken und ein Brioche essen. Deswegen heißt das Ganze Briochieren. Und dann sind wir um 8 im Büro. So, solche Gewohnheiten helfen dann, den Sport und das Soziale zu verbinden und erfüllt mich voll und es ist perfekt, da so eine Kontinuität zu finden, sodass das alles zusammen funktioniert. Wenn jede Woche irgendwas, auch wenn nur eine Woche was Besonderes ist, zum Beispiel nächste Woche fahre ich nach München zu einem Bikefit, es bringt alles durcheinander, es funktioniert nichts mehr. Trotzdem das ist so funny. Natürlich wichtig.
Du hast gerade, was hast du gerade gesagt? Jetzt habe ich es vergessen. Das erfüllt dich voll, hast du gesagt. Also diese Strukturität und dieser Ablauf, der erfüllt dich voll. Und das ist genau der Gegenteil. Also da erfüllt mich gar nichts. Struktur erfüllt gar nichts. So. Ich brauche genau das andere. Also die ganze Zeit.
Ich mag einfach das sind wie Zahnräder, die alle ineinander greifen. Und wenn das funktioniert, ist es schön.
Ja, du hast letztens erzählt, du hast irgendein Problem mit deinem Auto gehabt, wo der Spiegel ab war oder sowas und gleich ist das Konzept hinüber, ne?
Ja, es ist krass. Also sobald so eine Sache passiert, die halt ein Baustein mehr ist oder ein Zahnrad mehr, das da noch rein muss, funktioniert mein Tetris nicht mehr.
Das ist so geil, und weil bei mir ist so Autospiegel ab, geil, endlich passiert was.
So nervig.
Also, das ist so funny. Es ist so funny, wie wir da unterschiedlich funktionieren. Also das finde ich eben auch so witzig an dir und mir. Also da sind wir grundsätzlich unterschiedlich.
Ja, ich bin schon gern effizient. Das ist wahrscheinlich auch das, was über lange Zeit gut funktioniert, aber auch in den Rennen.
Deswegen werde ich wahrscheinlich nie TCR gewinnen.
Ist okay. Ja, weißt du, wie viele Leute da starten, ohne das Ziel zu gewinnen? Das ist doch cool.
Ja, ja, voll. Das heißt, resümieren wir, ja, geht weiter, leichterer Rhythmus. Zu meiner Sache, ja, ich bleibe auch in der Radszene drin, aber werde mich auf jeden Fall zurückziehen und diesen großen Trubel, der mich so triggert, versuchen zu meiden. Also die coolen Rennen nicht besuchen und es versuchen, mir herzlich egal zu sein, lassen zu sein, wer in welchem Team fährt und was weiß ich und hier und da. Aber Tour de France wird trotzdem geguckt.
Schön. Und du gehst trotzdem Fahrrad fahren. Das ist auch gut, also, sich dann auf den eigenen Rahmen zu konzentrieren.
Genau, das ist der Punkt. Also ich höre nicht das Radfahren auf und liebe trotzdem Radfahren nach wie vor. Es geht nur um the Bubble.
Ja.
Die überfordert mich.
Ja, ich fahre erstmal Tracker.
Voll rein. 100% Bubble.
100% Marketing, Prestige, Rennen, Teams.
Ja, gucken, gesehen und gesehen werden, sehen und gesehen werden. Ja.
Ist noch eine
Weile. Das ist aber auch die Sache. Ich meine, durch meinen Job kann es halt auch sein, dass ich bei solchen Events halt Aufträge habe.
Klar.
Und dann muss ich da halt mit Scheuklappen rein. Hey, also ja, na, der Auftraggeber, ich mach's trotzdem.
Job sehen. Ja, da bist du nicht privat. Das war die erste Folge Schwafeln mit Stefan und Jana.
Hey, aber ganz kurz, was steht noch an? Was hast du die nächsten Wochen? Wann ist Tracker?
Am 30. April ist Start. Ich werde schon ein paar Tage vorher hinfahren, weil Rafa da so ein Teamcamp, genau, was du meinst, organisiert. Was ich aber mega cool finde. Also ich freue mich, die internationalen AthletInnen da zu treffen. Sarah Sturmey mal im echten Leben kennenzulernen. Romain Bardet cool. vielleicht. Das sind alles Rafa-Leute. Das wird cool. Davor mache ich hoffentlich ein, zwei Bikepacking-Trips. Genau, mit dir, mit Christian habe ich das vor. Mit dann die Sache für Rafa, die ich ganz am Anfang angeteasert habe. Also noch einige Fahrradprojekte. Dann hat das Semester diese Woche wieder gestartet. Bin wieder voll am Unterrichten.
Oh, ist Innsbruck wieder voll?
Ja.
Das ist so geil. Innsbruck ist so funny.
Im Winter ist es nicht so krass, weil im Winter bleiben alle Studierenden hier, halt, weil die Skifahren gehen. Im Sommer ist es aber leer.
Das ist so witzig. Ich hab ja 2 Jahre in Innsbruck gewohnt. Und wenn du nicht weißt, wann Semesteranfang ist, das weißt du sofort. Weil auf einmal ist die Stadt voll, ich sage jetzt mal Kids. Also es ist so krass.
Gobcore-Kids.
Gobcore-Kids all the way. Alle am, ganz
Matcha trinken
Vibe.
Mit Ski am Rücken, so.
Richtig, genau.
Ja, Innsbruck ist schon cool. Ist schon ist sehr schon besonders hier.
Ja, ist eine besondere Stadt.
Ja, gibt aber auch viele Leute, die den Hype hier nicht so mögen.
Ja,
aus
genau.
gleichem Grund, wie was du gerade angesprochen hast.
Genau, Stadt überreizt mich. Also die war cool mitzubekommen, aber es ist mir dann auch, weil das kommt ja jedes Jahr wieder. Also durch diese Semestern kommen jedes Mal diese neuen, hochmotivierten Jugendlichen hinein, die diesen Spirit wieder so anheben. Und es ist so, hey, nee, komm, lass mal auf dem Dorf leben.
Ja, genau. Also eigentlich bei mir drehen sich die Zahnräder einfach weiter, hoffentlich alle.
Ist super.
Schön getetrist.
Ist super.
Dann
so kriegt man eine Stunde voll mit Schwafeln.
Manche Podcasts höre ich persönlich übrigens auch einfach nur, weil ich das ein angenehmes Gespräch finde. Also einfach nur so als Vibe. Und ich glaube, so funktionieren viele Podcasts auch. Also ich hoffe, dass das bei uns zumindest so mitschwingt. Aber ich will schon Inhalt. Also lass uns wieder ein paar Folgen recherchieren.
Genau, ich glaube, das ist auch so ein, was der letztendliche Hörer aus so einer Folge rauszieht, geht ja oft nicht allein mit dem, was für eine Intention wir haben. Also ich denke schon, dass manche sagen, ja, die hören da einfach nur gerne zu. Aber das geht ja darum, was wir machen wollen. Also um es egoistisch zu sagen.
Eine Freundin hat mir geschrieben, dass ihr Kind gut einschläft, wenn unser Podcast läuft.
Perfekt, fair enough. Es geht aber nicht darum, wenn man es egoistisch sagen will, es geht nicht darum, was die Zuhörer wollen, sondern wir wollen ja was machen.
Bestenfalls erfüllen wir das alles, was wir
Richtig.
Wollen und was die Leute wollen.
Genau, aber wir sind ja keine Dienstleister. Okay, Kiese, jetzt machen wir hier einen Deckel drauf.
Yes.
Bis, keine Ahnung, 2 Wochen.
Ja, wir denken über ein Thema nach, recherchieren und dann hört ihr wieder in between mit uns.
Dann könnt ihr wieder schön einschlafen. Tschüssi.
Tschüssi.